SRF 2 Kultur.
Die Überwachung durch Geheimdienste ist, ausgelöst durch die NSA-Affäre, derzeit eins der großen Themen. Doch was sieht Big Brother eigentlich, wenn er schaut? Dieser Frage ging der deutsche Künstler Simon Menner nach. Er fand Antworten in den Archiven der Stasi. Das ehemals geheime Bildmaterial des ehemaligen Geheimdienstes der DDR publiziert er nun in einem Buch. Und Elinor Landmann folgte den Fährten der Agenten des Kalten Kriegs.
Auch Agenten brauchen ihren Spaß. Die Fotos, die Simon Menner in den Archiven der Staatssicherheit fand und nun unter dem Titel Top Secret als Buch herausgegeben hat, zeigen zum Beispiel Geheimdienstmitarbeiter in abstrusen Verkleidungen an einer Geburtstagsfeier. Zu sehen ist auch das heute amüsant wirkende Schulungsmaterial für angehende Agenten. Da gibt es Anleitungen zum falsche Schnäuze ankleben oder Vorlagen für unauffällige Verkleidungen in der Observation. Diese Bilder wirken heute, rund 30 Jahre später, skurril. Aber neben Fotos von privaten Geheimdienstanlässen und Schulungen hat Simon Menner auch klassische Dokumente von Observationen gefunden, vielleicht sogar Beweismittel. Abendsonne in einem gottverlassenen ostdeutschen Kaff. Ein Mann, fotografiert von hinten, auf der Straße, Mutterseelen allein und mit einem Pfeil markiert. Andere Fotos zeigen einen observierten Briefkasten. Jede Person, die einen Brief einwarf, wurde geknipst. Die Omi ebenso wie die Frau mit Kinderwagen. Keiner und keine war unverdächtig. Der abstrakte Begriff Überwachung, der derzeit wieder in aller Munde ist, der bekommt durch dieses Buch einen ziemlich konkreten Boden. Denn sichtbar wird nicht bloß, was die Observatoren observierten und was sie dabei sahen, sichtbar wird auch, wie sie ihre Tätigkeit verschleiert haben. Einige Polaroids zeigen Wohnungseinrichtungen, eine Wohnzimmerbar, ein Schlafzimmer mit ungemachtem Bett. Diese Polaroids knipsten die Stasi-Mitarbeiter, bevor sie die Wohnungen durchsuchten, und diese Polaroids dienten als Gedächtnisstütze, um danach alles wieder herzurichten, wie es war, auf dass die Zielpersonen nicht bemerkten, dass sie im Visier sind. Das heißt Überwachung. Simon Menners Buch liefert historisches Anschauungsmaterial und es weist durch eine Leerstelle in die Gegenwart. Denn Stasi-Bilder können heute publiziert werden. Die Fotos aus den Archiven westlicher Geheimdienste, die nach der Wende weiter existierten, die sind selbstverständlich nicht zu sehen. So wie man auch lieber von der Überwachung durch die Stasi als von der Überwachung durch westliche Geheimdienste spricht. Ein wichtiges Buch zur rechten Zeit.
Top Secret, Bilder aus den Archiven der Staatssicherheit. Das Buch von Simon Menner ist im Verlag Hatje Kanz erschienen. Überwachungsbilder aus den Archiven der Staatssicherheit der DDR zeigt Simon Menners Buch Top Secret. Und das Buch kommt genau im richtigen Moment. Denn seit der Whistleblower Edward Snowden ausgepackt hat, wissen wir alle werden eigentlich von diversen Geheimdiensten überwacht. Lässt sich denn das Wesen der Überwachung mit diesen Fotos aus den Stasi-Archiven besser begreifen? Darüber hat Elinor Landmann unter anderem mit Simon Menner gesprochen.
Simon Menner, viele der Fotos in Ihrem Buch, es sind rund 160 Bilder zu sehen, die haben was Lustiges. Man sieht zum Beispiel Fotos aus Schulungsvorgängen, zum Beispiel wie man falsche Bärte richtig anklebt oder wie man sich zu verkleiden hat. Das kann so als Gesamtpaket auch ein bisschen was Verharmlosendes haben. Guckt mal, so lustig war die Stasi.
Aber das ist natürlich etwas, über das man stolpern sollte und stolpern muss, weil das alles war nicht harmlos. Wenn wir jetzt Bilder aus den 80er Jahren uns angucken, dann wirken die häufig lustig, weil die Leute andere Kleidung trugen, sich anders vor der Kamera verhalten haben. Das war ein anderer Umgang mit dem Medium-Bild. Aber ich versuche schon immer auch darauf hinzuweisen, nie den Kontext aus dem Auge zu lassen.
Jetzt haben Sie es vorhin kurz angesprochen. Die Distanz, die wir heute zu diesen Bildern pflegen, die ist relativ groß. Diese Fotos, die sind auch die Dokumente einer untergegangenen Welt. Ich glaube, wir sehen diese Bilder auch nur, weil es das Regime hinter dieser Überwachung gar nicht mehr gibt.
Das stimmt. Wenn ich entscheiden könnte, welche Bilder der Überwachung ich nutzen möchte für ein Kunstprojekt, dann wären es die letzten 2 Wochen Überwachungsmaterial von Bundesnachrichtendienst und NSA. Da ist die aktuelle Überwachung ja noch viel, viel wichtiger für uns zu begreifen, was passiert da. nur man kommt da nicht ran. Ich habe parallel zu dem Stasi-Projekt versucht, an Bildmaterial des deutschen Geheimdienstes, der die Wende überlebt hat, weil es der westdeutsche Geheimdienst war, da an Bildmaterial zu kommen. Ich habe ein Jahr lang sehr intensive Gespräche geführt und E-Mails geschrieben, aber der politische Wille ist da nicht da. Wohlgemerkt, ich habe nicht nach aktuellem Bildmaterial gefragt, sondern ich wollte aus der gleichen Zeit ähnliches Material dem gegenüberstellen. Also ich wollte eben den Blick auf den Kalten Krieg von zwei Seiten zeigen. Das ist nicht möglich.
Diese Bilder, auch wenn sie quasi weit zurückliegen, sie haben einen aktuellen Aspekt. Denken Sie, wir verstehen das Wesen der Überwachung, wenn wir diese Bilder sehen?
Ich weiß es nicht. Also ich kann da keine Antwort liefern. Ich versuche, Material zu liefern, was bisher nicht zugänglich ist. Und da entgeht uns eben etwas der Debatte. Wir reden sehr viel über solches Material, aber wir wissen gar nicht, wie es eigentlich aussieht. Für mich ein Schluss, den ich aus dem Material gezogen habe, ist vielleicht, es ist furchtbar banal. Was mich erstaunt hat, ist eben, auf der einen Seite ist es ein knallhartes Überwachungsregime, ein knallharter Geheimdienst, der auch wirklich wusste, was er tut. Auf der anderen Seite tauchen dann immer wieder Bilder auf, wo man die Privatperson des Agenten im Bild doch irgendwie zu erkennen vermag. Beispielsweise, wenn plötzlich im Bild wust, gänzlich zusammenhangslos Bilder von Tieren auftauchen, wo also ein Agent eine Überwachungsoperation durchgeführt hat, einen Briefkasten observiert hat, dann aus einer Privatwohnung heraus und dann läuft ihm ein Meerschweinchen zwischen den Füßen entlang und er legt sich auf den Boden auf Augenhöhe mit dem Meerschweinchen und macht Fotos. Und danach geht die Observation aber weiter, dann wird wieder der Briefkasten observiert. Das Furchtbare dann daran, die Bilder landen dennoch im Archiv.
Und alles wird bedeutsam.
Ja, und das ist natürlich das ganz Furchtbare an solcher Überwachung, weil man es nicht mit eindeutigen Bildern zu tun hat, sondern mit Bildern, die in jede Richtung instrumentalisiert werden können. Und das passierte auch.
Nach Snowdens Enthüllungen wissen wir werden eigentlich alle überwacht. Haben wir eine Vorstellung davon, was die sehen, wenn sie uns überwachen?
Also vermutlich Ähnliches. Also quasi die Strukturen, die damals bei der Staatssicherheit solche absurd aussehenden Bilder gemacht haben, dass die in den westlichen Geheimdiensten, die den Fall der Mauer überlebt haben, immer noch existieren und immer noch Bilder machen. Das heißt, ich glaube nicht, dass da tiefgreifend ein Diskurs stattgefunden hat über das Wohl und Weh von Fotografie und wie Bilder zu nutzen sind, sondern das ist einfach in der weiteren Entwicklung steht das und macht halt weiter, was es bisher auch gemacht hat. Und es findet ja keine wirkliche gesellschaftliche Kontrolle dieser Geheimdienste statt.
Der Künstler Simon Mender, Autor des Buches Top Secret.
Und hier sind die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur mit David Vogel. Der Schweizer Spielfilm Rosi von Marcel Gisler hat im Rennen um den Europäischen Filmpreis seine erste Hürde genommen. Der Film befindet sich auf der sogenannten Longlist, wie die Veranstalter bekannt gaben. Über diese Longlist stimmen nun die Mitglieder der Filmakademie ab, um über die Nominationen zu entscheiden. Diese werden Anfang November bekannt gegeben, die Preisverleihung selber findet dann Anfang Dezember in Berlin statt. Rosi wurde an den diesjährigen Solothurner Filmtagen uraufgeführt. Auf die Longlist haben es insgesamt 46 Filme aus 32 Ländern geschafft. Die französische Regierung plant in Sachen Mehrwertsteuer auf Kinokarten eine Kehrtwende. Eigentlich hätte die Mehrwertsteuer zu Beginn des kommenden Jahres von 7% auf 10% angehoben werden sollen. Nun berichten französische Medien, dass die Steuer gesenkt werde, und zwar auf 5%. Der Staatskasse entgehen den Berichten zufolge damit umgerechnet rund 74 Millionen Franken pro Jahr. Die Filmbranche in Frankreich leidet seit einiger Zeit unter sinkenden Zuschauerzahlen.
Er gilt als die Ikone der israelischen Friedensbewegung, Uri Avneri. Unermüdlich setzt er sich für eine Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinenser ein und gewann dafür unter anderem auch den alternativen Nobelpreis. Heute feiert Uri Avneri seinen 90. Geburtstag. Eine Würdigung von David Vogel.
Wenn Uri Avneri vom Frieden erzählt, von seinen Visionen in seiner grazilen Gestalt und seinem schneeweißen Bart, dann steht er da wie der Messias, der seine Hände ausbreitet. Nur seine Botschaften sind zu Hause in Israel nie so richtig angekommen. Dort geht er seit Jahrzehnten als Spinner, als Nestbeschmutzer. Im Ausland hingegen wird Uri Avneri als einer der wichtigsten, konsequentesten und mutigsten Exponenten der israelischen Friedensbewegung wahrgenommen. Für sein Engagement hat er unzählige Preise gewonnen. Geboren ist Uri Avneri in Deutschland. Als Helmut Ostermann ist er in Hannover in einem assimilierten deutsch-jüdischen Milieu aufgewachsen und wanderte 1933 mit seiner Familie ins damalige Palästina aus. Er kämpfte im Untergrund gegen die Briten und wurde im ersten Unabhängigkeitskrieg 1948 schwer verletzt. Von da an setzte er sich in seinen Texten unermüdlich für eine Aussöhnung mit den Arabern ein. In den 70er Jahren nahm er Gespräche mit Exponenten der PLO auf. Das war damals per Gesetz in Israel verboten. Und 1982, da brach er noch ein Tabu. Begleitet von Kameras der internationalen Presse besuchte er PLO-Führer Yasser Arafat im belagerten Beirut.
There will be a Palestinian state and there will be a state of Israel and the two peoples will peacefully live together in two states which
one state, one secular state.
30 Jahre sind seit diesem symbolträchtigen Besuch vergangen. Uri Avneris Friedensaktionen sind den israelischen Medien höchstens noch eine Randnotiz wert, denn Yasser Arafat ist tot und der Nahe Osten hat sich mit dem arabischen Frühling massiv verändert. Die Entwicklungen in Ägypten und jetzt in Syrien bestärken das Gefühl in Israel, keinen richtigen Partner für einen dauerhaften Frieden zu haben. An den Überzeugungen Uri Avneris haben die jüngsten Entwicklungen allerdings nichts geändert. Seine Waffe sei die gepanzerte Geduld, schrieb einst die Süddeutsche Zeitung über ihn. Er glaube immer, Tag und Nacht daran, dass auch die Israelis einen gerechten Frieden mit den Palästinensern wollten, erklärte er in seinem glasklaren Deutsch in einer Sendung hier bei SRF 2 Kultur im letzten Herbst.
Ich bin Optimist von Natur, aber auch Optimist aus Erfahrung. Ich habe in meinem langen Leben habe ich so viel vollkommen unvorhergesehene Ereignisse erlebt, dass ich zu sagen, es wird so sein, es muss so kommen, akzeptiere ich einfach nicht. Denn wer von Ihnen hat eine Woche vor dem Mauerfall geglaubt, dass es in seinem Leben noch passieren wird? Schlimme Dinge auch, nicht nur gute Dinge, schlimme Dinge. Der Holocaust zum Beispiel, wer hat daran gedacht vorher? Probleme, die von Menschen geschaffen sind, können von Menschen verändert werden.
Noch immer mischt sich Uri Avneri in aktuelle Debatten mit Kommentaren und Analysen ein. Erst vor wenigen Tagen erinnerte er daran, dass das Schicksal Israels eng an dasjenige der Palästinenser geknüpft ist. Er schrieb: In diesem Land leben zwei Nationen und sie müssen wählen, zusammen zu leben oder zusammen zu sterben. Ich hoffe, dass sie das Leben wählen.
Autorentreffen sind wichtige Ereignisse, damit es zwischen den Schriftstellern verschiedener Kulturen zu einem Austausch kommt. Ein solch deutsch-chinesisches Treffen fand kürzlich in Peking statt, David Vogel.
Organisiert wurden die Autorengespräche unter anderem vom Literarischen Kolloquium in Berlin und mit dabei waren deutschsprachige Autoren wie Volker Braun, Michael Lenz oder der Schweizer Rolf Lappert. Begleitet wurden die Schriftsteller vom Literaturkritiker des Tagesanzeigers Martin Ebel. Und Ebels Reisebericht ist zugleich amüsant, aber auch erschreckend. Amüsant, weil Ebels Text diesen Kulturclash so treffend beschreibt. Chinesische Dolmetscherinnen zum Beispiel, die das Wort Narbenliteratur mit Damenliteratur verwechseln. Aber auch erschreckend, weil die chinesischen Behörden keinen richtigen Dialog zuließen und die deutschsprachige Delegation zum Teil demütigten. Ebel schreibt: Die Gastgeber hatten den Daumen auf der Veranstaltung und sie drückten gern ein bisschen zu. Die Inszenierung dieses Autorentreffens erinnere an die sozialistischen Freundschaftstreffen im ehemaligen Ostblock. Ein chinesischer Schriftsteller zum Beispiel sei in guter sowjetischer Tradition auch ein Staatsangestellter, Künstler und Funktionär. Für Martin Ebel verkörpert diese Doppelgestalt exemplarisch der Nobelpreisträger Mo Yan. Zitat: Er ist Vizepräsident des Schriftstellerverbands. Das prägt sein Auftreten bei diesem Forum. Nicht öffentliche Äußerungen vermied er, ließ sich anhimmeln und fotografieren und zeigte sich ansonsten unnahbar. Martin Ebel zieht nach seiner China-Reise Ein ernüchterndes Fazit. Die ältere Generation Chinas sei traumatisiert und der Weg dieser Traumata in die Literatur, die habe im Moment nicht stattgefunden, die sei noch versperrt.
Zurück nach Europa, genau gesagt nach Frankfurt. Dort beginnt in 2 Tagen die internationale Automobilausstellung.
Und das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist von den neuesten Entwicklungen, insbesondere im US-amerikanischen Automarkt, tief beeindruckt. Nicht die gigantischen, nicht die benzinfressenden klassischen Pickups aus der krisenden Autostadt Detroit, sondern das Elektroauto Tesla aus Kalifornien sorgen und sorgt für Aufsehen. Die Energiequelle des Tesla besteht aus fast 7000 Lithium-Ionen-Akkus, Akkus also, die man in Laptops braucht. Der Tesla stehe für einen grundlegenden technologischen und aber auch gesellschaftlichen Bruch in den USA, meint die FAZ. Zitat: Der Tesla steht für das andere Amerika, für die Welt der Menschen mit den weißen Kabeln im Ohr, die lautlose, aseptisch weiße, fast berührungslose, voll elektrische Welt der Touchscreens, Smartphones und iPads. Der Tesla ist eine Erfindung von Elon Musk. Der 42-jährige Internetunternehmer verdiente mit dem Verkauf seines Online-Bezahlsystems PayPal eine Milliardensumme und investierte sie in dieses Autoprojekt. Was bedeutet es denn nun, wenn jetzt IT-Unternehmer die besten Autos der Welt bauen, fragt die FAZ. Die Antwort: Der Tesla markiert einen grundsätzlichen Übergang von Detroit nach Silicon Valley, also vom fossilen ins postfossile Zeitalter.
Ein kleiner Rabe zeigt es allen und lässt sich nicht beirren. Das ist grob zusammengefasst der Schnabelsteher von Rafik Shami. Viele Jahre war das Bilderbuch von 1995 vergriffen, jetzt ist es wieder erhältlich, und zwar in einer vom Autor überarbeiteten Version. Mimi Gradwohl über ein ungewöhnliches Buch.
Er ist frech, der kleine Rabe, das sieht man seinen Augen an, und tapfer. Als einziges Kind einer alleinerziehenden Mutter langweilt er sich, er ist allein zu Haus. Der Vater wurde vom Adler gefressen, deswegen ist die Mutter nun den ganzen Tag unterwegs auf Nahrungssuche. Man lebt zwar in einer Baumgesellschaft mit anderen Rabenfamilien, doch deswegen in einer Sozialgemeinschaft? Fehlanzeige. Die Nachbarn beäugen den Sonderling argwöhnisch. Sie lassen ihn nicht mit ihren Kindern spielen und würden seine Mutter wohl gerne eine Rabenmutter schimpfen. Doch das sind sie ja alle. Der aus Syrien stammende Autor Rafik Shami, der schon lange in Deutschland lebt, stellt in seinen Kinder- und Jugendbüchern gerne Hauptfiguren ins Zentrum, welche widerborstig und unangepasst sind. Auch der kleine Rabe gehört dazu. Er ist eigensinnig, frech und stur. Zu seinem Besten, wie sich bald weisen wird. Denn diese Eigenschaften verschaffen ihm im Lauf der Geschichte Respekt und Achtung und bescheren ihm Freunde. Rafik Shami vermittelt in seinem Buch auch eine moralische Botschaft. Sein Anliegen: Steh zu dir, glaub an dich und sei stets neugierig, dann gehst du deinen Weg. Dem kleinen Raben hat er eine ordentliche Portion Fantasie mitgegeben. Um seine leeren Tage zu füllen, übt er, auf seinem Schnabel zu stehen. Und siehe da, die Welt aus umgedrehter Perspektive zu sehen, befreit. Der Schnabelsteher, wie er nun heißt, kann von seiner neuen Fähigkeit profitieren. Als er eines Tages erfährt, dass der König der Vögel, der Pfau, den ganzen lieben langen Tag nichts anderes macht, als das Rad zu schlagen, ist er irritiert. Warum? Lautet seine brennende Frage. Komisch nur, dass niemand eine Antwort darauf weiß. Also beschließt er, selber zum Pfau zu gehen und ihn direkt zu fragen, allen Gefahren zum Trotz. Da hilft auch das Bitten der Mutter nichts. Sein Gang zum Pfau, denn fliegen kann er noch nicht so richtig, wird auch zum Schritt in die Eigenständigkeit. Er wird auf dieser Reise ein anderer, selbstbewusster, erwachsener. Das Illustratoren-Duo Els Kuhls und Oliver Streich wählen in ihren einladenden Bildern die Perspektive des kleinen Raben. Riesig sind die Bäume, unheimlich mit seinen Schatten der Wald, unfassbar lang der Pfauenhals, weich und kuschelig das Gefieder der Mutter. Rafik Shami begleitet seinen Schützling wortreich auf seinem Weg, den Dingen auf den Grund zu gehen. Überall lauern Blender. Erst die Persönlichkeit verleiht einem Einzigartigkeit, allem farbenprächtigen Schein zum Trotz. Das lernen die Tiere durch den kleinen Raben. Wer auf seinem Schnabel stehen kann, ist auch mit schwarzem Gefieder einzigartig. Eine wunderbare Rolle hat in Rafik Shamis Schnabelsteher die Mutter inne. Ihre Liebe und der Glaube an ihr Kind sind für das Abenteuerleben der beste Schutz.
Das Bilderbuch Der Schnabelsteher von Rafik Shami, Els Kuhls und Olga Streich ist im Verlag Nord-Süd erschienen. Mit dem Buch ist auch eine Hörbuchfassung als Download erhältlich.
100 Sekunden Wissen.
Sein Look ist so unverkennbar wie seine Stimme. Karl Lagerfeld, eine der schillerndsten Persönlichkeiten der europäischen Modewelt. Heute hat er Geburtstag, am 10. September, so viel steht fest, nicht aber um welchen es sich handelt. Daraus macht der Modeschöpfer gern ein Geheimnis. Noemi Grad wohl über den Mann, der heute 80 Jahre alt wird oder auch nicht.
Inszenieren kann er. Durch seine Modekreationen setzt er andere gerne ins beste Licht und immer wieder sich selber. Seine schlohweißen Haare bindet er zu einem Pferdeschwanz, seine Augen verbirgt er hinter einer schwarzen Sonnenbrille, Markenzeichen und Insignien zugleich, denn ihn nennt man gerne Kaiser Karl. Schwarz-Weiß, mit diesen Farben hat er 1972 eine Modekollektion im Art Deco-Stil entworfen für das angestaubte Luxushaus Chanel. Es war sein Durchbruch, denn damit hat er Chanel ins Heute katapultiert. Unterdessen ist er unermesslich reich. Auf 300 Millionen Euro wird sein Vermögen geschätzt. Ihn selber interessiert das nicht. Das macht er in einem Interview im deutschen Fernsehen klar.
Wissen Sie, wie viel Geld Sie haben?
Nein, Gott sei Dank nicht. Da könnte man ja geizig werden. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt.
Leisten kann er sich diese Nonchalance dem Geld gegenüber. Denn er ist der Spross eines wohlhabenden Kondensmilchfabrikanten aus Hamburg. In Paris hat er sich zum Illustrator ausbilden lassen. In Paris wohnt er noch heute. Sein Eintrittsticket in die Modewelt war der Entwurf eines Wollmantels. Mit ihm gewann er 1955 einen Wettbewerb. In der Folge war und ist er künstlerischer Direktor bei solchen Modehäusern wie Chloé, Fendi und eben Chanel. Nie hat er sich nur auf eine Tätigkeit beschränkt. Er studierte Kunst, entwarf Theaterkostüme und gewann Auszeichnungen als Fotograf. Wer so viel Talent besitzt, muss sich absichern.
Ihre Hände sind versichert.
Ja. Und darum habe ich auch Handschuhe an, damit das nicht, da nichts passiert.
Sie haben eine Versicherung für die Hände.
Leute, die lassen sich die Beine versichern, wenn sie hübsche Beine haben. Ich habe die Hände, weil die Hände ganz gut zeichnen können und ganz nützlich sind.
Ein glückliches Händchen hat Karl Lagerfeld in den letzten 80 oder 75 oder wie viel Jahren auch immer, tatsächlich bewiesen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.